heute habe ich gesehen, wo ich in Bregenz bin, wo ich ja untergebracht bin. Und das hat mir sehr gefallen, was ich gesehen habe, obwohl wir immer gewechselt haben zwischen Sonne und Regen, Sonne und Regen. Ja, Sie sind heute hier, weil Ihnen die Kinder in den ersten drei Lebensjahren besonders am Herzen liegen. Deswegen bin ich heute auch hier. An diesem Abend wird es nicht um Fremdbetreuung gehen, sondern um Betreuung durch vertraute Personen. Und ich sage vielleicht ganz kurz, welchen Bezug ich zu dem Thema habe. Ich bin von Haus aus Psychologin, arbeite seit etwa 8 Jahren jetzt am Staatsinstitut für Frühpädagogik und dort mit dem Schwerpunkt Bedürfnisse der Kinder in den ersten drei Lebensjahren, deren Bildung, Erziehung und Betreuung, und mache viel Forschung im Bereich zu, welche Qualität brauchen Kinder eigentlich in der Kindertagesbetreuung. Also wenn man die Kinder fragen würde, was für eine Art der Kindertagesbetreuung ergänzend zur Familie würden sie sich wünschen, das ist immer so ein bisschen mein Blick. Und eine sehr interessante Forschung, weil Sie sich sicher vorstellen können, dass wir die Kinder nicht fragen können. Wir müssen also in die Einrichtungen gehen, die Tagesmütter besuchen, aber eben auch in den Kinderkrippen hospitieren. Kinderkrippen sind bei uns in Bayern das, was bei Ihnen die Spielgruppen sind. Und wir schauen eben den Fachkräften über die Schulter und schauen uns so einen ganz normalen Alltag in den Einrichtungen an. Das so ein bisschen zur Erklärung. Das Staatsinstitut für Frühpädagogik, für das ich arbeite, hat den Vorteil, dass es einerseits Forschung macht und die Ergebnisse dafür verwendet, die Praxis zu beraten, aber auch der Politik diese Forschungsergebnisse in die Hand zu geben. Und auch da ist es immer wieder spannend zu sehen, was die dann draus machen und wie das alles zusammengeht. Aber ich denke, das ist hier sicher auch ähnlich der Fall. Und wir werden sicher auch über Spannungsfelder in diesem Bereich nachher diskutieren. Ich habe jetzt einen Vortrag maximal eine Stunde vorbereitet, sodass wir dann ausreichend Zeit für Diskussion haben. Denn mich interessiert natürlich sehr, mit welchen Fragen Sie gekommen sind. Es könnte sein, dass Sie mit Fragen von Eltern oder, wenn Sie selbst Eltern sind, Ihren Fragen gekommen sind, und die könnten zum Beispiel lauten: Ist eine frühe Betreuung in einer Kinderkrippe, einer Spielgruppe ein Entwicklungsrisiko? Oder andersrum: Verpasst mein Kind etwas, wenn es keine Einrichtung, keine Kinderkrippe besucht? Sie erlauben mir, dass ich beim Begriff der Kinderkrippe bleibe. Sie übertragen das auf Ihre Bezeichnung, bitte. Wie viel Einfluss hat die außerfamiliäre Betreuung überhaupt im Gegensatz zur familiären Betreuung? Oder auch die Frage: Kann eine Kinderkrippe mein Kind gut betreuen? Geht das überhaupt, in einem Gruppenkontext sehr jungen Kindern gerecht zu werden? Und was spricht eigentlich für Tagesmütter, Tagesväter? Bei uns heißt das Tagespflege. Wo sind da vielleicht Vorteile? Und welche Art der Betreuung passt zu meinem Kind? Ich denke, das sind Fragen, denen wir heute nachgehen können, und allen anderen, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich habe so ein bisschen geschaut. Die Diskussion ist ja sehr lebendig. Immer wieder tauchen Buch- und Zeitschriftentitel auf. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Glückliche Krippenkinder. Wie viel Mutter braucht ein Kind? Oder Kinderbetreuung gesucht. Daran sehen wir, also es ist ein sehr lebendiges Thema, ein sehr aktuelles Thema, das wahrscheinlich auch nie aufhört, Thema zu sein. Für niemanden von uns und auch für niemanden in der pädagogischen Praxis überhaupt. Kurz zur Ausgangssituation in Deutschland. Ich glaube, es gibt viele Ähnlichkeiten, aber manche Dinge sind vielleicht noch ein bisschen spezieller, dass Sie sich etwa vorstellen können, in welcher Situation wir gerade sind. Es gibt einen deutschlandweiten Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren, und das vor allem mit dem Rechtsanspruch für Einjährige auf einen Betreuungsplatz seit August letzten Jahres. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Plätze geschaffen wurden, manchmal auch auf Kosten der Qualität. Also das ist eine Sorge, die uns umtreibt. Qualität trotz Quantität, wie kann das gelingen? Zumal uns die Erzieherinnen, also die pädagogischen Fachkräfte, ausgehen. Der Bedarf nach Kinderbetreuung außerhalb der Familie ist höher als das Angebot im Moment. Hier ist auch die Frage, wann wird sozusagen das Maximum erreicht? Wann hält es sich die Waage? Wann hat man vielleicht sogar eine Wahl? Also im Moment ist man froh, wenn man einen Platz bekommt als Eltern. Wie kann das denn irgendwann so richtig gelingen mit der Vereinbarkeit von Familie und oder Beruf? Und ein drittes Phänomen, das uns beschäftigt, ist so die Frage, welche Art der Pädagogik ist eigentlich die beste für die Jüngsten? Oft sind es private Anbieter, die besonders bildungsorientierte Tagesbetreuung versprechen, so nach dem Prinzip Vorschule. Ich habe mir erlaubt, die Frage hinzuschreiben, frühkindliche Labor- oder Alltagspädagogik. Also geht es mehr darum, Kindern etwas vorzumachen oder geht es eher darum, sie selber ausprobieren zu lassen? Das ist tatsächlich ein Streit und es gibt, glaube ich, bei der Elternschaft Eltern, die das eine bevorzugen und Eltern, die das andere bevorzugen, und deswegen ist die Palette der Einrichtungen auch sehr unterschiedlich. Ja, jetzt kommen wir zu den Kindern. Sie alle arbeiten oder haben Kinder in den ersten 3 Lebensjahren. Und wenn Sie an die jetzt denken, was würde Ihnen als erstes einfallen? Ich habe ein paar Vorschläge, weil ich Sie jetzt nicht fragen kann. Also zum Beispiel könnte Ihnen einfallen, dass es Forscher und Entdecker sind. Es gibt ein Buch, Forschergeist in Windeln. Hier ist auch noch mit drin, dass es Kinder sind, die viel körperliche Pflege benötigen und viel Körperkontakt auch. Dann haben wir oft verdrossene Gesichter, enttäuschte Kinder vor uns. Denn sie sind unverdrossene Grenzgänger, aber stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Und da brauchen sie eben auch unsere Hilfe, damit sie da wieder drüber hinwegkommen. Sie brauchen und geben viel Nähe. Etwas ganz Wichtiges für all jene, die vielleicht neu mit dieser Altersgruppe Kinder in den ersten 3 Lebensjahren zu arbeiten beginnen. Man spricht vom kompetenten Säugling und entsprechend beginnt Bildung ab der Geburt. Manche sagen sogar noch vorher. Und ich sagte schon, wir haben es mit unermüdlichen Forschern und Entdeckern zu tun und ich denke, man kann mit dieser Altersgruppe auch eine Menge Spaß haben. Und ich lade Sie ein, an alle die Kinder, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben, auch immer wieder zu denken bei den nächsten Ausführungen. Ich habe Ihnen mitgebracht 4 Thesen zur frühkindlichen Bildung, die ich mit Ihnen teilen möchte. Einmal, erste These, Bildung beginnt mit der Geburt und Kinder lernen immer. Zweite These, Kinder lernen in Beziehungen. Drittens, die Erfahrungen in der Familie haben einen hohen Einfluss. Und viertens, familienergänzende Tagesbetreuung kann eine Chance sein. Kommen wir zu erstens. Bildung beginnt mit der Geburt und Kinder lernen immer. Wie ich schon sagte, und Sie kennen diese Kinder, sie sind von Anfang an am Forschen, am Entdecken und müssen zum Lernen von uns nicht motiviert werden. Sie lernen am besten dann, wenn sie etwas tun dürfen, wenn sie selber authentische Erfahrungen machen. Wir sprechen im Fachjargon von Selbstwirksamkeit, von selbstwirksamen Erfahrungen. Das heißt, das ist die Erfahrung, die wir alle machen, wenn wir selber mit dem, was wir können, etwas bewirken können. Und Sie wissen, Sie kennen das bei Säuglingen zum Beispiel, wenn Sie das erste Mal es Ihnen gelingt, ein Geräusch herzustellen. Was machen dann diese Kinder? Sie machen das immer wieder mit ganz viel Freude. Ja? Dann wird die Rassel öfters bewegt oder ein Mobile wird zum Bewegen gebracht, weil man zufällig hingekommen ist. Dann versucht das Kind es immer wieder zu machen. Also da sieht man, da ist Lernfreude und da sind die Kinder voll dabei und vergessen alles um sich herum. Und ganz ehrlich, uns geht es dann später auch noch so. Also das hört nicht auf. Die selbstwirksamen Erfahrungen sind das, was uns wirklich lernen lässt. Voraussetzung für das körperliche und psychische Wohlbefinden und für jede Form des Lernens, der Entwicklung, ist die Erfüllung der Grundbedürfnisse, und zwar der körperlichen, also nach Essen, nach Schutz, nach Schlaf, und der psychischen. Was sind die psychischen Grundbedürfnisse? Wenn wir da die Literatur rauf und runter schauen, dann kommen wir auf 3 Säulen. Nämlich einmal die Beziehungen, die Bindung, die uns Sicherheit, Orientierung geben und wo es ganz wichtig ist, dass wir auf Menschen treffen, die feinfühlig mit uns umgehen, also die sich in uns hineinversetzen und möglichst genau rausfinden, was los ist und das dann möglichst prompt und angemessen beantworten. Die zweite Säule ist die der Kompetenz, die der Selbstwirksamkeit, wenn Sie so wollen. Das ist die Säule, die viel Zutrauen braucht. Also die Kinder brauchen von uns Zutrauen, dass wir sie gewähren lassen, einen gewissen Freiraum. Und das geht dann auch schon über in die dritte Säule, nämlich die der Autonomie. Die Kinder wollen explorieren und sie brauchen da angemessene Unterstützung und Begleitung. Immer so nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Also nie mehr als das Kind braucht. Sie kennen dann die Kinder, wenn sie sagen, selber machen. Und sie stoppen sie dann an der Stelle, wenn sie es vielleicht übertreiben mit der Hilfe. Mit anderen Worten, nein, die kommen später. Ich komme zur zweiten These. Kinder lernen in Beziehungen. Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen, die ihnen Dialogpartner sowie lebendige Vorbilder sind und ihnen Zutrauen schenken. Das sagte ich gerade schon. Und es sind eben vertraute Personen, also nicht fremde Personen. Deswegen sprechen wir eigentlich auch nicht von Fremdbetreuung, denn die will niemand. Und Kinder erkennen sich selbst und ihre Entwicklungspotenziale in dem, was wir ihnen spiegeln. Und jetzt kommen die anderen Worte, nämlich behandle Leute so, als wären sie, was sie sein sollten. Und du hilfst ihnen, das zu werden, was sie sein können. Und wenn Sie so an Ihre eigene Biografie denken und sagen müssten, wer hat mich im Leben weitergebracht, dann würden Ihnen die Leute einfallen, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, ich glaube an dich, aus dir wird was. Man merkt sich leider auch die, die gesagt haben, also Mathe wirst du nie können. Ja? Das ist das Negativbeispiel. Aber es zeigt, wie sehr es uns beeinflusst, dieses Zutrauen und dann eben auch das fehlende Zutrauen. Wenn wir irgendwann mal Widerstandsfähigkeit im Leben brauchen und schwierige Situationen bewältigen müssen, dann brauchen wir genau das, was wir von diesen Personen gelernt haben, nämlich ich glaube an mich, ich kann was, ich kann genug und ich kann es schaffen. Kommen wir schon zur dritten These. Die Erfahrungen in der Familie haben einen hohen Einfluss. Das ist wichtig zu wissen für alle Eltern. Aber es ist auch wichtig zu wissen für alle, die außerhalb der Familie Einfluss nehmen auf die Kinder. Sie werden das kennen, die unter uns, die professionell mit Kindern arbeiten, werden das kennen, dass wir manchmal denken, wir müssten einiges gut machen, was vielleicht in der Familie nicht so gut gelaufen ist der Kinder oder Belastungen, die die Kinder erleben mussten, dass wir noch einen draufsetzen, dass wir ihnen so richtig was Tolles noch mal mit auf den Weg geben. Das geht. Aber wir werden den Einfluss der Familie nicht geringer machen. Und der ist 2 bis 4 Mal größer als der von allem außerhalb der Familie. Ich finde es auch immer entlastend zu wissen als pädagogische Fachkraft, dass ich schon ein bisschen kompensieren kann. Ich kann eine wichtige Person dieses Kindes werden, vielleicht auch eine, die ihm wirklich Sicherheit gibt. Aber ich kann und muss die Eltern nicht ersetzen. Und wenn wir uns anschauen, was aus der Forschung bekannt ist, was den höchsten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat, dann können wir uns wirklich zurücklehnen, denn wir können weder die Qualität der familiären Beziehungen beeinflussen. Manche von uns vielleicht ja, aber die meisten denke ich nicht. Man müsste Trainings anbieten für Eltern und Video-interaktionsbasierte Sachen machen. Das machen die meisten ja doch nicht. Und die elterliche Bildung können wir meist nicht verändern und auch die sozioökonomische Situation der Familie. Also alles Dinge, die sehr entscheidend sind und wo wir einfach klein beigeben müssen und sagen müssen, das ist so, das nehmen wir so an, wie es ist und wir schauen in dem Rahmen, wo wir helfen können und wo wir vielleicht eine Unterstützung sein können. Und viele, die ja heute da sind, wie ich heute schon in den Unterlagen lesen konnte, tun das ja. Und ich finde es ganz toll, wenn sich eben Familien, Ehrenamtliche und professionelle Helferinnen und Helfer zusammentun und gemeinsame Sachen machen. Die familienergänzende Tagesbetreuung, um wieder auf die zurückzukommen, wird zum Balanceakt. Und zwar dann, wenn Unterschiede zwischen dem Anspruch der Kinder zum Beispiel und der Wirklichkeit die pädagogische Qualität und die Beziehungen in der Familie gefährden. Was heißt das? Zum Beispiel heißt das, wenn die Kinder Anspruch haben auf eine Betreuung durch vertraute und verlässliche Bezugspersonen und in der Kindertageseinrichtung aber recht große Gruppen da sind, recht lange Öffnungszeiten, einen Wechsel der Personen am Tag sozusagen erfordern Und wenn die Arbeit in den Einrichtungen so ist, dass wir immer wieder auch Personalwechsel haben aus den verschiedensten Gründen und ohnehin knappes Personal, dann merken Sie schon, kommt eine Disbalance zustande. Und manchmal tragen die Familien selbst auch dazu bei, wenn deren Anspruch ist oder deren Wunsch, dass die Kinder möglichst flexibel, möglichst unregelmäßig und möglichst lange betreut werden. Es ist ganz klar, je länger eine Einrichtung offen haben muss, desto mehr unterschiedliches Personal muss sich abwechseln. Und das führt nun mal dazu, dass ein lange betreutes Kind mehrere Personen über den Tag hat, mit denen es zu tun hat. Und wir wissen einfach, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger können sie damit umgehen. Also jede zusätzliche Person ist dann auch eine Belastung für die Kinder oder zumindest Beziehungsarbeit. Das würde uns auch nicht anders gehen. Ich finde, dass hier auch wichtig ist, dass alle Beteiligten so ein bisschen schauen, dass dieser Balance gelingt, dass diese Balance gelingt. Und ich habe ein paar Vorschläge im Rahmen des weiteren Ausführungen, wie das vielleicht sein könnte und worauf man achten könnte, dass dieser Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht ganz so groß ist und dass die pädagogische Qualität für die Kinder auch nicht auf der Strecke bleibt. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es ein Zusammenspiel zwischen der familiären und der außerfamiliären Betreuung gibt. Wir wissen zum Beispiel, dass die Mütter mit Unterstützung in der Kinderbetreuung und das auch beispielsweise durch Großeltern feinfühliger sind als Mütter, die keinerlei Unterstützung haben. Also es scheint allein die Tatsache, dass man sein Kind für eine Weile irgendwo unterbringen könnte, schon sehr entlastend zu sein und führt zu besseren Beziehungen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Kinder, die zum Beispiel eine Krippe besuchen, sehr fordernd sind in der Zeit, in der sie dann bei ihren Eltern sind. Also sie scheinen dann die Aufmerksamkeit einzuholen und auch sehr einzufordern, die sie eben über den Tag jetzt von den Eltern nicht erhalten haben. Und es erhöht die elterliche Betreuungsintensität. Hier würde ich daraus schließen, dass eine Voraussetzung ist, dass wenn ich mein Kind abhole von der Tagesmutter oder aus der Einrichtung, dass ich dann noch genügend Ressourcen habe, um auf mein Kind einzugehen, mit ihm Interaktionen zu haben, Beziehungen zu pflegen. Auch hier geht es um eine Balance. Und Sie sehen, hier gibt es keine Zahlen, da muss jeder so für sich schauen. Also wie viel Zeit ist gut, dass wir noch miteinander haben am Nachmittag und wie viel Kraft habe ich dann noch und wie viel Aufnahmebereitschaft hat dann noch mein Kind, um mit mir zum Beispiel noch was zu spielen oder den Krippentag eben auch zu verarbeiten. Also Sie sehen, Balance, Passung ist sowas ganz Wichtiges in diesem Bereich und fragen sich vielleicht trotzdem, ja, worauf sollen wir denn jetzt achten oder worauf sollen die Eltern, mit denen wir zu tun haben, achten? Ich würde es auf den Punkt bringen und sagen, einmal würde ich mir das Kind anschauen, um das es geht. Also was braucht dieses Kind? Welche Vorerfahrungen hat es zum Beispiel mit Trennungen? Wie offen ist es gegenüber Gruppen, anderen Kindern, wenn es auf dem Spielplatz ist oder so? Da gibt es eben zurückhaltendere und offenere Kinder. Dann, was brauche ich als Mutter oder Vater? Was ist für mich eine gute Passung? Wo brauche ich Zeit für mich? Wo brauche ich vielleicht auch Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin? Und wie viel Zeit möchte ich dann mit meinem Kind auch haben? Und auch hier ist wieder die Frage, wenn Geschwister da sind, dann teilt sich das natürlich wieder auf. Und Sie sehen schon, das ist nicht einfach. Also man muss wirklich immer wieder gut prüfen und möglicherweise verändert es sich auch im Verlauf des Lebens und der Veränderungen in der Familie. Letztlich ist die Frage, welche familienergänzende Tagesbetreuung passt zu uns insgesamt als Familie? Und damit komme ich zum vierten und größten Punkt. Die Frage, was wissen wir aus der Forschung, wenn außerfamiliäre Tagesbetreuung eine Chance für Kinder und Familien sein soll? Wir wissen, dass sie eine Chance sein kann, wenn eine gute Passung zwischen dem Kind, der Familie und der Tagesbetreuung besteht und wenn die Familie und die zusätzliche Betreuung miteinander eine Partnerschaft eingehen, also man kann es nur miteinander schaffen. Der Grund ist, wenn die Kinder in eine außerfamiliäre Betreuung kommen, dann hören sie ja nicht auf, Kinder dieser Familie zu sein. Also sie haben dann ein geteiltes Betreuungs- und Lernfeld, die Familie und die Kindertageseinrichtung oder Pflege. Das heißt, es wird komplizierter, aber es teilt sich eben. Und es ist auch kein Ersatz oder sowas. Jetzt hört man immer wieder in den Medien, aber auch in Gesprächen, ist denn die außerfamiliäre Tagesbetreuung nicht Stress für die Kinder? Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass die Stressbelastung von Kindern in Krippen größer ist. Aber ich muss sagen, ich habe mir die komplett angeschaut. Die kommt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, was sie wie gemessen hat. Und ich habe trotzdem versucht, ein einheitliches Bild jetzt auf dieser Folie zu machen und würde sagen, also Stressbelastung von Krippenkindern ist abhängig von dem Alter der Kinder, also je jünger sie sind, desto anfälliger für Stress sind sie, zum Beispiel, wenn sie mehr als eine Person haben, die sie zusätzlich betreut. Das Temperament der Kinder, also ihr Umgang mit mehreren Personen, mit fremden Personen, mit Trennungssituationen, aber auch ihre eigene Art, eben mit Veränderungen zum Beispiel umzugehen, spielen da eine große Rolle. Und auf der anderen Seite, das, was wir den Kindern zumuten, der Betreuungsumfang und der Betreuungsrhythmus. Hier würde ich sagen, es ist ungünstig, sehr flexible und unregelmäßige Betreuungszeiten dem Kind zuzumuten. Also es wäre besser, jeden Tag kurz als zwei Tage lang und drei Tage nicht in die Einrichtung zu gehen. Auch hier wieder, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger wäre das für sie, weil sie sich einfach durch diese ständigen Veränderungen nicht auf eine Standardsituation einstellen können. Auf das Thema Eingewöhnung der Kinder kommen wir noch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den werde ich noch sehr ausführlich besprechen. Also dieser Übergang der Kinder von der Familie in die außerfamiliäre Tagesbetreuung. Erstaunlicherweise ist es so, dass die Beziehung der Kinder zur Fachkraft, die man ja dann gemeinsam aufbaut, tatsächlich stressreduzierend wirken. Übrigens auch die Anwesenheit anderer Kinder. Also man hat es lange gedacht, dass das nicht der entscheidende Punkt ist, aber auch ältere Kinder oder Kinder, die schon wissen, wie es läuft, können sehr wohl stressreduzierend wirken. Ganz entscheidend ist die emotionale Sicherheit, die die Kinder empfinden und dass man ihnen Zeit lässt, wirklich anzukommen. Sie wissen, dass die Realität oft anders aussieht, dass man oft als Mutter, als Vater schon im Stress ist, schon den Job vor Augen hat. Hier wäre entscheidend, dass man wirklich sehr rechtzeitig anfängt mit diesem Übergang. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und es würde was fehlen, wenn ich nicht sagen würde, es ist eine sehr heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Wie lässt sich das erklären? Sie wissen das, aber ich möchte es noch darlegen. Säuglinge bis 12 Monate sind ganz besonders auf die kontinuierliche, liebevolle und vor allem körperliche Zuwendung einer vertrauten Bezugsperson angewiesen. Die tun sich besonders schwer mit Trennungen und mit zusätzlichen Personen, zumal diese Beziehung noch nicht aufgebaut ist. Kleinstkinder von 13 bis 24 Monaten sind aktiv und neugierig, aber durch ihre motorische Unsicherheit kommen sie sehr oft an ihre Grenzen und brauchen weiterhin viel Trost, viel Halt, um mit vielen Frustrationen umzugehen. Nicht selten haben wir es da mit sehr missmutigen Kindern zu tun, mit wütenden Kindern. Und diese Gefühle sind ganz wichtig, die bringen die Kinder ganz weit, aber nur dann, wenn wir ihnen dabei zur Seite stehen und sagen, ich mag dich auch als wütendes Kind und das ist wichtig, was du da gerade empfindest. Kleinkinder zwischen 24 und 36 Monaten, also die ältesten unserer Altersgruppe, über die wir gerade sprechen, sind dann schon motorisch selbstständig, müssen also gut im Auge behalten werden, weil sie uns eben auch aus dem Blickfeld geraten können, können sich sprachlich verständigen. Das hat den Vorteil, dass das auch auf gewisse Distanzen geht und können selbst schon Interaktionen initiieren und gestalten. Auch sie brauchen bei Überforderungen oder Kummer einen sicheren Hafen, zu dem sie immer wieder zurückkommen können, um dann sich wieder auf das Neue, auf neue Erfahrungen einzulassen. Und auch hier können wir wieder das Bild oder den Begriff der Balance verwenden. Es braucht hier immer, und zwar bei allen drei Gruppen, eine Balance zwischen der Sicherheit, der Zuwendung durch die Bezugspersonen und dem Lassen der Autonomie, den neuen Erfahrungen, den die Kinder machen. Man kann sich das wie so eine Wippe vorstellen und das System funktioniert auch so. Also ein Kind, das schreit, braucht ganz viel Zuwendung, das kann gar nicht spielen, kann sich gar nicht der Umwelt zuwenden. Hingegen, wenn es sich dann sicher fühlt, manchmal ist das wie so ein Knopf, den man umschaltet, dann ist es schon wieder weg und möchte was Neues erleben. Gut, also wie ist das jetzt? Außer familiäre Betreuung, etwa die Spielgruppe, so heißt das, glaube ich, bei Ihnen, im ersten Lebensjahr, ja oder nein? Ich würde sagen, nein. Ich würde das deswegen sagen, weil wir aus der Forschung wissen, dass sehr frühe institutionelle Betreuung im ersten Lebensjahr nicht dem gerecht wird, was die Kinder brauchen. Was sie nämlich brauchen, sind sehr intensive Zweierbeziehungen, die man in der Gruppe wirklich sehr schlecht gewährleisten kann. Wenn sie mehr als zwei Kinder haben, ist das wirklich sehr schwierig. Und auch diese sehr intensive und zuverlässige Unterstützung ist, denke ich, nicht machbar, zumindest nicht in der Intensität, wie die Kinder es brauchen. Und wir wissen auch, dass diese primären Bindungen ja noch gar nicht so gefestigt sind. Das heißt, außerfamiliäre Betreuung unter einem Jahr kann sogar wirklich zu einem Risiko werden. Vor allem dann, wenn die Mutter-Kind-Beziehung noch nicht so gefestigt ist oder wenn die Mutter, in dem Fall ist es tatsächlich Mutterforschung, deswegen spreche ich hier ausschließlich von Müttern, aus verschiedensten Gründen kann das sein, zum Beispiel aufgrund psychischer Belastung, nicht ganz so feinfühlig aufs Kind eingehen kann. Und dann stört sozusagen dieses sensible Gefüge die zusätzliche Betreuung und dann vor allem, wenn sie über 10 Stunden pro Woche ist und das haben sie schnell beisammen und wenn mehr als eine zusätzliche Betreuungsperson da ist. Sie wissen, wie Forschung funktioniert. Es sind immer Tendenzen und manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Aber dann kann man vielleicht schauen, wie viel Betreuungsdauer muss wirklich sein und kann man versuchen, dass wirklich die gleiche Person dann fürs Kind wirklich da ist und dass da nicht noch ein Wechsel ist. Wie gesagt, im Einzelfall muss man dann immer schauen, was ist das Beste fürs Kind. Kommen wir zum zweiten Lebensjahr. Kinderkrippe, Spielgruppe im zweiten Lebensjahr, ja oder nein? Die Antwort, das hängt vom Kind ab. Nämlich davon, was das Kind schon erlernt hat, was das Kind kann, was das Kind, wie das Kind sich verhält in neuen Situationen. Was wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass die Kinder ja, oder manche Kinder so bis zum 18. Lebensmonat so eine Fremdelphase haben. Und Sie können sich vorstellen, dass in dieser Phase ein Übergang in eine Betreuung durch eine zunächst fremde Person besonders schwierig sein kann. Also die Eingewöhnung genau in der Fremdelphase zu machen, ist sehr schwierig, sehr aufwendig und stresst alle Beteiligten. Also wäre hier ein Hinweis, das vielleicht nach dem 18. Lebensmonat zu versuchen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder von etwa 18 Monaten sprachlich und mental vor allem von einer familiennahen Betreuungsform und hierzu gehören zum Beispiel die Großeltern oder die Tagespflege profitieren. Und für eine kognitive Entwicklung scheint der Eintritt in eine Kinderkrippe ab dem zweiten Lebensjahr besonders förderlich zu sein. Auch das alles Tendenzen der Forschung.